willkommen zu einer weiteren Episode des Story Power Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das heißt um die unternehmerischen Finanzen. Das wird sich der eine oder andere fragen, was hat denn das mit Storytelling zu tun? Ja, ganz klar, auf der einen Seite, wenn ich meine unternehmerischen Finanzen nicht in Ordnung habe, dann gibt es bald nichts mehr zu erzählen. Wenn ich es allerdings in den Griff bekomme und das ganz toll mache, dann können wirklich geile Unternehmer-Stories entstehen. Und dazu habe ich heute einen Gesprächspartner. Ich begrüße den Stefan Mehrath. Hallo Stefan.
Hallo Ludwig, schön, dass du mich wieder eingeladen hast.
Ich freue mich auch. Es ist unser drittes Interview. Mhm. Heute auch ein ganz wichtiges und spannendes Thema, die finanzielle Reichweite. Also wie man innerhalb einiger weniger Monate eben seine unternehmerischen Finanzen in den Griff bekommt. Dazu hast du ein E-Book geschrieben, das ist dann auch, kann man auch hier runterladen, kann dann einfach draufklicken und dann kann man das sich hier holen. Jetzt für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die das immer hier so hören, bitte stell dich mal kurz vor, Stefan.
Naja, gut, das geht relativ schnell. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren selbst Unternehmer, habe angefangen mit einer Internetunternehmung, Investoren reinbekommen, das ist gewachsen bis auf 30 Leute, dann habe ich 1, 2, 3 Fehler gemacht und dann ist auch das Rückwärtswachsen entstanden, mit anderen Worten, ich habe dann 2003 Insolvenz angemeldet und das hat mich ziemlich durchgerüttelt, muss ich sagen, und dann habe ich mich gefragt, okay, was habe ich eigentlich falsch gemacht und habe mich damals extrem intensiv begonnen, mit Unternehmersein zu beschäftigen, habe so 100, 150 Bücher im Jahr gelesen, 10 Seminare besucht, also wirklich extrem viel gemacht. Und zweite Firma gegründet, auch wieder Internet, das hat gut funktioniert, aber irgendwann fand ich Internet langweilig und habe mir gedacht, es ist viel spannender, wie wird man erfolgreicher Unternehmer, also das, was ich für mich selbst angewendet habe, das dann auch weiterzugeben. Und habe dann 2007 mit Unternehmercoach begonnen und mache jetzt Coachings, Seminare, Braintrusts für Unternehmer. Mittlerweile sind wir wieder ein Unternehmen, wenn ich die Coaches mit reinrechne, also intern 10 Leute, extern 19 Coaches, also roundabout 30 Leute, nur Coaching-Seminare für Unternehmer.
Wunderbar, ja. Wie kam es jetzt zu diesem E-Book? Wie du innerhalb weniger Monate deine unternehmerischen Finanzen im Griff behältst, ich halte es mal hier so kurz rein, ich habe es hier ausgedruckt, ja. Wie kam es zu diesem E-Book?
Naja gut, ich habe ja 3 Bücher geschrieben, die sind alle bei Amazon verfügbar, alles 3 Bestseller. Einmal erstmal zur eigenen unternehmerischen Rolle, dann als nächstes zur Strategie im Unternehmen und dann zur Führung. Und dann habe ich ganz oft bei meinen Kunden erlebt, die Finanzen sind nicht sonderlich so, wie sie sein sollten. Und da für mich Finanzen mittlerweile, also vor der Insolvenz natürlich nicht, aber mittlerweile ein sehr einfaches Thema sind, habe ich mir gedacht, okay, da kannst du guten Input geben, klare Hilfestellung und Unterstützung. Und das war das Ziel, den Unternehmern was Einfaches an die Hand zu geben, was sofort verständlich und sofort umsetzbar ist, unter der Voraussetzung, man geht natürlich wirklich ein Commitment ein und sagt, okay, jetzt beginne ich tatsächlich, diese Finanzen in Ordnung zu bringen, weil wenn man das nicht will, dann kann man sich auch sparen, dann braucht man auch den Podcast hier nicht anzugucken.
Genau, ja. Machen wir es gerade hier, also liebe Leute, die da jetzt zuhören, entweder gibt es jetzt ein Commitment, ihr sagt, ja, ich will meine unternehmerischen Finanzen in Ordnung bringen, oder ein Nein, und wenn ein Nein gibt, okay, dann ist es verabschieden wir uns, ja, und wenn es ein Ja gibt, machen wir weiter. Okay, habt ihr euch entschieden? Dann machen wir weiter. Das E-Book hat auch mit deiner Vision zu tun. Bitte erzähl da mal noch, was so deine Vision oder deine Vision ist.
Naja gut, also mir geht es vor allen Dingen, also erstmal vordergründig gar nicht um die Finanzen, sondern mir geht es darum, dass die meisten Unternehmer sind Unternehmer geworden, weil sie frei und selbstbestimmt leben wollen. Und diese Freiheit und Selbstbestimmung als Unternehmer, die ist was, was man auch wirklich trainieren muss, wo man an sich arbeiten muss. Und da ist halt das Finanzthema ist eine Komponente, weil ich kann nicht frei und selbstbestimmt leben, wenn mein Konto permanent leer ist. Ja. Das geht einfach nicht. Das heißt, das ist ein Teilelement von größeren Wert letzten Endes, die Finanzen. Jetzt diese ganzen Detailmist und so weiter, das kann man den Buchhaltern überlassen. Das interessiert uns als Unternehmer auch gar nicht wirklich. Es geht wirklich darum, wie kann ich frei und selbstbestimmt leben und agieren als Unternehmer.
Wunderbar, ja. Ich habe hier eine Zahl von einem Kollegen. 50% der Schweizer KMUs sind zufrieden mit ihrer Unternehmensgröße. Ungefähr 10 finden es zu groß, 40 zu klein, wobei das hauptsächlich so die Kleinunternehmer sind mit 2 bis 10 Mitarbeitern. Jetzt ist es ja so, nur weil 50% mit ihrer Unternehmensgröße zufrieden sind, heißt das eben noch nicht lange, dass die Finanzen auch in Ordnung sind. Habe ich da einen richtigen Gedanken?
Definitiv. Also die Frage ist eh, was heißt eigentlich in Ordnung? Also da gibt es einmal, wenn man zum Steuerberater geht, dann hat er natürlich Durchschnittswerte von der Branche und dann sagen viele, ja, wenn ich einen Durchschnittswert treffe, ist in Ordnung. Das ist nicht mein Anspruch. Also wenn ich mit Kunden arbeite, dann will ich, dass die in den oberen 2 bis 5% zu Hause sind. Das heißt, da habe ich ganz andere Standards, die ich ansetze. Also ähnlich wie manche, die jetzt 150 Kilo wiegen, sagen, naja, zweistellig ist in Ordnung, ist nicht mein Anspruch. Ich will, dass die einen entsprechenden Body haben und sportlich aktiv sind. Also da sind wir dann irgendwie bei 78 oder sowas, dann würde ich sagen, also je nach Körpergröße. Und ähnlich auch bei den Finanzen. Ich habe da für mich eine Kennzahl und die ist extrem wichtig. Das ist nicht Umsatz, das ist nicht Gewinn, nicht Rendite, sondern du hast es vorher schon ganz kurz angesprochen, die finanzielle Reichweite.
Ja.
Was heißt das? Naja, angenommen, der Umsatz geht morgen von dem jetzigen Umsatz auf null zurück. Wie lang wird dein Unternehmen dann überleben bei gleichen Kosten in Tage, Wochen, Monate? Die meisten Unternehmer, ich frage immer in meinen Seminaren rum, die sind deutlich unter 2 Monate. Und unter 2 Monate heißt, das ist ein extremes Risiko, weil wenn es passiert und ich fange dann an zu sparen, also ich will dann irgendwie Mitarbeiter kündigen, dann habe ich Kündigungsfristen, ich habe Abfindungen und so weiter, dann ist die Kohle weg und das Unternehmen tot. Also weniger als 2 Monate ist permanentes Leben am Rand der Klippe. Ist zwar irgendwie spannend, aber weiter komme ich damit nicht.
Gehen wir die anderen Bereiche an. Ein halbes Jahr wäre so okay oder ist es ab wann ist es im grünen Bereich?
Ja, also ab einem halben Jahr würde ich sagen, ist grüner Bereich. Man kann aber auch durchaus zum Beispiel sehen, Microsoft, selbst bevor sie das erste Investment bekommen haben, die hatten für sich einen Standard. Die finanzielle Reichweite muss immer über 12 Monate sein. Das haben die auch während der Bill Gates an der Reihe war, nie unterschritten. Also es gab irgendwie, der Rekord war, glaube ich, 27 Monate finanzielle Reichweite.
Wow.
Das ist ein bisschen too much. Aber das muss man sich wegtun. Der kann 27 Monate keinen Kunden am Türe zuschließen. Alle Mitarbeiter sind weiter beschäftigt und das Ding ist nach 27 Monaten immer noch da. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Und dann kann ich auch strategisch klar vernünftig entscheiden. Das ist, weil ganz oft Unternehmer entwickeln ja eine Strategie, lass uns das so und so machen und fokussieren sich oder wollen sich fokussieren. Dann kommt ein Kunde und sagt, ich habe da eine Anfrage, die ist so einigermaßen ähnlich, aber nicht ganz. Kurzer Blick aufs Konto, Konto ist leer, die Antwort ist ja. Und damit ist die Strategie wieder tot, weil dann habe ich wieder den Bauchladen vor mir. Also um bei meiner Strategie zu bleiben, brauche ich eine bestimmte finanzielle Reichweite, um in solchen Situationen auch mal Nein sagen zu können.
Okay, legen wir los über den Prozess, also um seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Und da schreibst du, dass zunächst mal Klarheit zu gewinnen ist. Was heißt denn das und warum?
Naja, Klarheit heißt für mich als allererstes, ich muss mal wissen, wie viel finanzielle Reichweite habe ich überhaupt? Was ist mein Ziel? Also wenn ich jetzt irgendwie, was nicht so selten ist, 2 Wochen habe, mein Ziel 6 Monate ist, dann muss ich natürlich handeln und natürlich kann man sich abschminken, dass man dann innerhalb von, ich sag mal, 3 Monaten die Reichweite auf 6 Monate aufgebaut hat. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Also man wird anfangen und diese Reichweite ist dann vielleicht nach 3 bis 5 Jahren aufgebaut. Aber ich muss erst mal anfangen. Das ist der entscheidende Schlüssel. Das heißt, erstmal eine Klarheit über die finanzielle Reichweite. Dann gibt es noch so ein paar andere Kennzahlen, wo die meisten Unternehmer auch keine Klarheit haben. Also wenn so eine normale betriebswirtschaftliche Auswertung vom Steuerberater kommt, gucken die meisten einmal ganz oben zu den Umsätzen. Oh ja, ist okay. Und unten die Zahl, ist die größer als 0? Ah, super, gut gemacht. Ist Bullshit meines Erachtens nach. Ist der falsche Standard.
Ja.
Also ein Unternehmen, ich rechne jetzt mal nicht mit dem Umsatz, sondern ich rechne mit dem Rohertrag, also abzüglich Wareneinsatz und so weiter, weil ich habe Handelsunternehmen und ich habe IT-Dienstleister. Der eine hat extrem viel Wareneinsatz, der andere gar keinen, müssen vergleichbar sein. Also Rohertrag, erstmal Umsatz abzüglich Wareneinsatz, Fremdleistungen. Und von dort aus sollte der Gewinn 20% plus Steuer sein und der Personaleinsatz 30 bis maximal 40%.
30 bis 40, ja.
Vom
Viele haben ja mehr, oder?
dramatisch mehr. So, aber jetzt habe ich zweimal, also die Reichweite habe ich, dann habe ich den Gewinn und ich habe sozusagen den Personaleinsatz. Dann habe ich Standards. So, wenn jetzt die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, Ende des Monats vom Steuerberater kommt, kann ich feststellen, trifft es meinen Standard? Die Antwort ist nein. Okay, ich habe was zu tun. Damit fange ich viel früher an zu agieren, als wenn ich sage, oh ja, größer als null ist in Ordnung.
Das nächste ist dann, vor nächstes Stichwort ist Fokus. Was ist da zu tun?
Naja gut, also wenn ich muss mich erstmal auf diese drei Zahlen konzentrieren und für mich ein Ziel setzen, okay, an diesen drei Zahlen arbeite ich und das heißt, jeden Monat sich die Zahlen anzugucken, wenn ich eine Abweichung feststelle, ja dann zu überlegen, okay, an welchen Stellschrauben muss ich drehen, um diese Zahlen zu verändern. Es kann sein, dass ich irgendwie, also das sind ja immer Verhältnisgrößen, das kann sein, dass ich die Umsätze erhöhen will, das kann aber auch sein, dass ich die Anzahl der Mitarbeiter reduzieren will, das kann sein, dass ich die Prozesse optimieren will, um die Mitarbeiter effizienter einzusetzen. Also ich habe ganz verschiedene Stellschrauben, ich muss mich halt nur für eine entscheiden und dort konzentriert dran arbeiten, weil wenn ich alles gleichzeitig mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis rauskommt, nicht so richtig groß.
Es gibt den einen oder anderen, der sagt, okay, das geht nicht, das kann nicht. Also es gibt den einen, sagen wir, Reihe von Ausreden. Wie
Ja.
kann ich es denn da mit dem umgehen?
Naja, gut, ich meine, als erstes, glaube ich, ist entscheidend, mal anzufangen. Also, okay, 6 Monate finanzielle Reichweite geht nicht, weil bla 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 kommt irgendwas. So, was für die meisten geht, ist im Monat mal 100 € beiseite zu tun auf ein Extrakonto. Sicher jeder, ja, 100 €, das bringt mir aber nichts. Die Antwort ist, wenn es klappt, dann verdoppelt es einfach im nächsten Monat so lange, bis es anfängt, weh zu tun. Das heißt, sich nach und nach ranzutasten, anzufangen, das ist der Schlüssel. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass ganz oft irgendwie das mit Glaubenssätzen verbunden ist. Also in Wahrheit so Dinge dahinterstehen, beispielsweise, ja, wenn ich 6 Monate finanzielle Reichweite aufbaue, dann muss ich ja gigantisch viel Steuern zahlen und ich will keine Steuern zahlen, deswegen baue ich die finanzielle Reichweite nicht auf. Ja, gut, kann man natürlich machen, nur wird man dann nie in den Bereich der unternehmerischen Freiheit kommen.
Ja, jetzt nächstes Thema, Gewinn. Wie kann man jetzt so zum Gewinn, um die finanzielle Reichweite zu erreichen? Ja?
Ja.
Was kannst du da dazu sagen?
Naja gut, es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte, wo ich anfangen kann. Ich kann Preise erhöhen, ich kann die Prozesse optimieren, ich kann Kosten reduzieren, ich kann die Strategie verbessern und so weiter. Jetzt ist immer die Frage, wo stehe ich denn aktuell? Also wenn ich aktuell bei 2 Wochen oder weniger finanzielle Reichweite stehe, dann brauche ich schnelle Ergebnisse. Das heißt, dann beginne ich natürlich nicht bei der Strategie, weil bis eine Strategie entwickelt ist und anfängt zu greifen, da kann auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vergehen, die Zeit habe ich oft nicht. Das heißt, an der Stelle ist dann eher eine Frage, kann ich auf die Schnelle die Umsätze erhöhen und dann komme ich zu den Emotionen und den eigenen Ängsten oft, weil ganz oft, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, wo doch die meisten Unternehmen Vollauslastung haben, da kann man die Preise schon erhöhen, die meisten trauen sich nur nicht. Da brauche ich dann schlicht und ergreifend Mut an der Stelle.
Okay, Mut, ja, das trainierst dann auch in deinen Seminaren, oder? Dass man wirklich dann eine
Absolut, also
Gruppe hat,
ja.
ja, da gibt es ja dann auch die.
Genau.
Dann sagst du, um Gewinne zu machen, reicht es, wenn der Unternehmen auf zwei Faktoren achtet. Also welche sind das nochmal, wenn man da darauf nochmal etwas tiefer reingehen und warum braucht es nicht mehr Faktoren?
Naja, ich meine, letzten Endes Gewinn ist, muss man sagen, das ist Umsatz minus Kosten. Das heißt, ich muss auf diese beiden Punkte achten. Alles andere ist, ja, kann man sich auch angucken. Aber der entscheidende Punkt für mich ist an der Stelle noch, Umsatz ist meine Einflusssphäre. Kosten ist meine Kontrollsphäre. Das heißt, bei
Ja.
Umsatz kann ich natürlich versuchen über Preiserhöhungen. Dann gibt es Kunden, die sagen, will ich nicht mehr zahlen. Das heißt, ich habe zwar versucht, kommen weniger Kunden, kann sein, dass nicht mehr Umsatz reinkommt. Oder ich kann sagen, ich versuche einfach mehr zu verkaufen, mache da 2 oder 4 Stunden mehr pro Woche in meinen Verkauf rein. Kann funktionieren, kann auch nicht. Ist eine Einflusssphäre, kann ich beeinflussen, aber nicht kontrollieren, kontrolliert der Kunde.
Ja.
Kosten kann ich unmittelbar direkt kontrollieren. Deswegen würde ich bei der Gewinngeschichte immer erst bei den Kosten anfangen, weil da kriege ich schnellere Ergebnisse.
Das hast du auch geschrieben, dass das auch darum geht, dass man sich, sagen wir, um eine Zielgruppe, also um eine Zielgruppe kümmert und deren brennendes Problem löst.
Ja.
Ne? Ich habe das so gelesen, und das ist mir in den Bäckereien Uster eingefallen. Und zwar habe ich, also das gleich da ein paar hundert Meter von mir, da kaufe ich dann so meine Semmel ein und Brot. Und die hat eben vor ungefähr 3 bis 4 Jahren ein ehemaliger Lehrling übernommen. Er hat dann ein neues so Sauerteigbrote angeboten, hat die Niederlassung da drüben umgebaut, also ein kleines Café, eben zu 8 Plätzen. Und vor kurzem hat er ungefähr so 15 Kilometer weiter entfernt eine neue Filiale aufgebaut. So, jetzt bei diesem Fallbeispiel verstehe ich nicht, das brennende Problem für eine Zielgruppe lösen. Macht es da überhaupt Sinn also bei dem Beispiel? Oder komme ich jetzt gerade nicht dran, ne?
Ja, also es gibt natürlich auch Bäcker, die absolut zielgruppenfokussiert sind. Also ich kenne zum Beispiel Bäcker, Kunden von mir auch, die haben sich fokussiert auf das ganze Thema jetzt Glutenunverträglichkeit, was ja ein relativ breites Thema ist. Und haben dort eben Speziallösungen geschaffen. Und das meiste von diesen Standard glutenfreien Produkten, die schmecken einfach scheiße. Und wenn dann Bäcker jetzt Lösungen findet, wo das Zeug besser schmeckt, dann hat er für diese Zielgruppe natürlich eine Lösung geschaffen. Ja, er muss dann natürlich das Einzugsgebiet erweitern, um wieder die gleiche Menge an Leuten zu haben. Aber diejenigen, die jetzt die Glutenunverträglichkeit haben, die sind auch bereit, ein bisschen weiter zu fahren. Also das ist eine Möglichkeit. Ich kann auch sagen, okay, bei mir im Umfeld, ich muss eine Umfeldanalyse machen, wohnen relativ viele alte Leute, die haben gern irgendwie Kaffee, Kuchen und so weiter. Dann muss halt irgendwie am Kuchen stärker sein. Oder jetzt hier bei uns die Bäckerei, die bei uns in der Nähe ist, das ist ein Gebiet, da gehen die Leute natürlich vor allen Dingen mittags auch hin. Wenn ich da ein, zwei Mittagessen noch zusätzlich anbiete, kann ich natürlich entsprechend im Umfeld Lösungen schaffen.
Jetzt verstehe ich. Das nächste, jetzt mit den Mitarbeitern. Angenommen, ich stelle fest, ich habe jetzt zu viel Mitarbeiter. Was ist da zu tun? Ja, ich habe da festgestellt, ich habe, sagen wir, 60 oder 70% der Mitarbeiterkosten, und ich will das auf 40, 30, zwischen 30 und 40 hinbekommen. Was ist da zu tun? Wie geht man da vor?
Naja, gut, die Frage ist wieder, wo ist meine finanzielle Reichweite? Wenn du nur wenige Tage beträgt, dann ist es, glaube ich, einigermaßen vernünftig, wirklich mit der Axt ranzugehen und tatsächlich einige vor die Tür zu setzen. Wenn man etwas längere finanzielle Reichweite hat, würde ich eher mit feinfühligeren Varianten vorgehen und ich würde mir überlegen, okay, wo in unseren Prozessen und Abläufen sind wir schlicht und ergreifend ineffizient? Also warum brauche ich so viele Mitarbeiter? Und wenn ich dann so ein normales Büro habe und mal schau, was passiert denn da? Dann passiert ungefähr 5 bis 7 Mal am Tag, dass einer irgendwie eine Datei sucht, die Datei nicht findet, zum nächsten rennt. Du weißt du, wo die Datei sein könnte? Der, nee, ich weiß auch nicht, lass mich kurz mal suchen. Nee, ich finde sie nicht, aber der könnte es wissen. Das heißt, da ist das ganze Team mit der Dateisuche beschäftigt. Und selbst wenn die Dateisuche, wenn sie die nach 10 Minuten gefunden haben, es gibt ja Untersuchungen, dass wenn ich jetzt konzentriert arbeite, zum Beispiel einen Fachartikel schreibe, dann stört mich jemand, dann ist die Störung zu Ende, ich setze mich wieder ran, brauche ich eine Viertelstunde, bis ich wieder im Thema drin bin. Das heißt, die simple Frage, wo ist die Datei, kostet mich eine halbe Stunde. Und passiert sowas öfter? Die
Ja,
Antwort im
wahrscheinlich.
normalen Büro ist ja.
Ja.
So. Schaffe ich dafür Lösungen? Da gibt es ja Systeme und Prozesse, um das optimaler zu schaffen. Schaffe ich die Lösung, dann kann ich die Leute dramatisch entlasten, sodass ich das dann hinterher dafür einsetzen kann, umsatzrelevante Tätigkeiten auszuführen, weil eine Datei zu suchen ist nicht umsatzrelevant.
Ja, richtig. Dann auch für den einen oder anderen ein heikles Thema: Kunden kündigen. Warum und wann macht man das am besten auch?
Das macht man natürlich nicht, wenn ich nur 2 Tage finanzielle Reichweite habe, dann ist es Selbstmord. Wenn ich oberhalb von 1 Monat oder 2 Monaten bin, sollte ich das durchaus machen. Und zwar, warum? In den meisten Unternehmen, gerade die, die wenig finanzielle Reichweite haben, die sind ein kompletter Bauchladen. Das heißt, da hat irgendein Kunde mal gefragt, könnt ihr auch was Ähnliches machen? Blick aufs Konto, Antwort war ja. Dann hat er es einem anderen erzählt, der meint, das habe ich beides nicht, aber ich habe noch was Drittes, kannst du es auch machen? Blick auf Konto, ja. Das heißt, irgendwann habe ich einen riesen Bauchladen. So, mit anderen Worten, ich bin in keinem dieser Bereiche wirklich richtig gut.
Ja.
Das heißt, ich kann die Arbeit nicht effizient umsetzen und damit kommen natürlich wieder Kostenfaktoren auf mich zu, weil die Leute, die brauchen dann halt zum Umsetzen 3 Stunden statt 2 Stunden. Damit fließt der Gewinn letzten Endes ab. Und wenn ich so viele unterschiedliche Sachen mache, dann muss ich ja auch Mitarbeiter finden, die so viele unterschiedliche Sachen können, was oftmals auch nicht möglich ist. Der Einzige, der es dann noch kann, ist der Unternehmer und der kommt dann aus seiner Fachkrafttätigkeit nicht raus. Auch keine Freiheit. Das heißt, für mich ist Kundenkündigen Teil der Strategieumsetzung, weil wenn ich eine Strategieidee habe, dann suche ich mir erstmal den Kunden raus, der dem Unternehmen am wenigsten Nutzen bringt. Und oftmals gibt es tatsächlich Kunden, wenn ich genau reingucke, die bringen dem Unternehmen zwar Umsatz, aber Kosten zugleich auch Gewinn, also wo dann mehr Kosten da sind, als der bezahlt. Aber da das erstmal Umsatz und Geld auf dem Konto ist, sagt man trotzdem ja.
Mhm, ja.
Und solche Kunden muss man so früh wie möglich loswerden. Damit man mehr von den anderen, wo man wirklich drauf spezialisiert ist, was man effizient abwickeln kann, umsetzen kann.
Ja, es ist nicht nur so, dass eben, sagen wir, die Kunden ihre Unternehmen aussuchen, sondern es geht auch umgekehrt. Ja? Also als Unternehmer kann man genauso seine Kunden auswählen.
Also unabhängig vielleicht von dem finanziellen Aspekt, das hat auch noch einen Aspekt für das Team. Also wenn ich bei uns schaue, also wir haben, ich würde sagen, 99% unserer Kunden sind super zufrieden. 1% der Kunden sind nervig, da gibt es Schwierigkeiten. Ich glaube, das gibt es in jedem Unternehmen. Mhm. Das 1% irgendwie, das passt halt einfach nicht. Mhm. So, und wenn ich dann mal reinhöre, über wen sprechen die Mitarbeiter? Über die 99% Superkunden oder über das 1% Mistkunden? Ist die Antwort ganz oft über das 1% Mistkunden. Und wenn es nicht 1%, sondern 5 oder 10% Mistkunden sind, dann heißt es immer, die Kunden sind scheiße. Das wird so einmal verallgemeinert. Mhm. So, damit habe ich eine negative Stimmung im Team. Ja. Die haben gar keinen Bock, mit Kunden irgendwie zu interagieren. Das wird mir meine ganze Strategie. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Wenn die Mitarbeiter nur noch schlecht über Kunden sprechen, dann geht es nicht, Kunden zu lieben. Das heißt, das macht mir meine ganze Strategie kaputt. Das heißt, da ist eine ganze Menge Zeugs hinten dran. Und wenn man einmal so einen Mistkunden irgendwie angerufen hat und dem gesagt hat, also sind zwar ein netter Typ, aber leider passt es mit uns beiden nicht so richtig. Ich habe Ihnen noch eine Idee, gehen Sie hier zu dem Wettbewerber, der kann das irgendwie, dann hat der Wettbewerber auch was Schönes, dann kann er sich mit dem rumärgern und man selbst hat das Thema los. Also, und wenn man das erste Mal gemacht hat, du weißt gar nicht, wie gut man sich hinterher fühlt. Das ist der Hammer.
Da kommen wir zum nächsten. Also um Kunden zu kündigen, ist es vielleicht noch etwas schwieriger für den einen oder anderen, wenn er da Mitarbeiter kündigt. Aber was kommen wir zum inneren Spiel, zum Inner Game als Unternehmer? Was meinst du damit? Jetzt in Bezug auch wieder zur finanziellen Reichweite.
Na, der Punkt ist eigentlich, die Theorie, wie mache ich es, die ist extrem simpel. Also ich setze mir ein Ziel für eine finanzielle Reichweite, ich lege jeden Monat einen Betrag X beiseite, um den beiseite legen zu können, muss ich entweder an Umsatz oder Kosten ran, dann macht man das einfach. Das ist die Theorie. In der Praxis gibt es Ängste, ich kann ja diesen Mitarbeiter nicht kündigen, ich kann diesen Kunden nicht kündigen.
Ja.
Ah, das klappt sowieso nicht, ich habe das schon mal probiert, geht nicht. Und all dieses Zeugs, das findet nur hier in der Rübe statt und in Wahrheit gibt es da keinen Grund für. Das heißt, ich muss mich mit diesen eigenen Ängsten, mit diesen eigenen Glaubenssätzen beschäftigen, weil die Praxis ist, wenn ich das klar habe, extrem einfach. dann mache ich es einfach.
Ja. Wie macht man das am besten, sich mit seinen eigenen Ängsten beschäftigen? Mit dem Coach oder meditieren oder was sind so
Ja, ich
Praxiserfahrungen?
meine, gut, man kann es sicherlich über Meditation machen, wobei ich da jetzt in letzter Zeit auch die Erfahrung gemacht habe, dass es auch durchaus Leute gibt, die ganz bewusst um die Probleme außenrum meditieren. Das heißt, die Zwitschern des Vogels draußen vor der Tür, als ich Zeugs war, aber ihre eigenen Ängste und Probleme nehmen sie nicht wahr. Also kann bei trainierten Leuten wirklich gut sein und ich halte Meditation für eine wichtige Sache, aber man kann sich auch in der Meditation vor dem Thema drücken. Also ich glaube, mindestens ein Unternehmerfreund, der einem klar und deutlich sagt, hey, hier hast du ein Problem, schau da mal hin, wäre hilfreich. Ein Coach ist sicherlich noch hilfreicher, weil der ist noch neutraler und hat, wenn es ein Unternehmercoach ist, natürlich auch die entsprechende Erfahrung dahinter, weil er schon, also in unseren Fällen, hunderte, wenn nicht tausende Unternehmer in Seminaren begleitet haben. Und wir wissen, wo sind die Baustellen, wo sind die Nicht-Baustellen, was sind die typischen Probleme, wie löst man die typischen Probleme, was funktioniert nicht. Diese Erfahrung ist Gold wert, würde ich sagen. Man kann es natürlich auch selbst probieren, aber das dauert halt viel länger. Und dann ist, wenn die finanzielle Reichweite niedrig ist, ist die Frage, habe ich überhaupt die Zeit, dass es länger dauert?
Ja,
Oft ist
genau.
es nein.
Aha. Jetzt für die dauerhafte Umsetzung braucht der Unternehmer etwas mehr als wie Disziplin. Disziplin ist sowas eine heikle Sache, die ermüdet ja.
Ja.
In der Früh habe ich noch eine Disziplin, mittags ist sie dann zurück und dann hat er nachmittags vielleicht bei null. Das heißt, also, es braucht einerseits Gewohnheiten, es geht darum, Gewohnheiten zu entwickeln und Systeme. Sag da noch ein paar Worte dazu, was ist da zu tun, warum?
Ja, also was bei uns extrem gut funktioniert, das habe ich auch in allen drei Büchern nebenbei als Methodik drin. Es gibt einen Kontrolleur, den der Unternehmer für sich selbst einrichtet. Und dieser Kontrolleur, der hat durchaus die Macht, also bis zu über das eigene Gehalt oder Strafzahlungen oder sonst irgendwas einzufordern. Und das ist natürlich für einen Unternehmer, der eigentlich frei und selbstbestimmt sein will, sich so einen Kontrolleur einzurichten, schwierig. Aber wenn man mal realistisch drauf guckt als Unternehmer, ich habe niemand, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Die Mitarbeiter, die werden mich nicht kontrollieren, die Kunden werden mich nicht wirklich kontrollieren, die eigene Ehefrau oder Partnerin oder Partner wird es auch oft nicht tun und die Freunde kontrollieren auch nicht und verstehen oftmals auch nichts vom Unternehmer sein.
Ja.
So, das heißt, ich habe eine große Chance, mich vor den schwierigen Punkten zu drücken und außenrum zu arbeiten und keiner merkt es wirklich, bis irgendwann mal die Bank ganz laut Hallo schreit und sagt, wir haben hier ein Problem. Dann kommt es zum Vorschein. Aber vorher kann ich mich drumherum drücken und über so eine Art Kontrolleur, der unterstützt mich in Wirklichkeit, mich eben nicht außenrum zu drücken, weil der will dann einmal im Monat sehen, okay, wie sieht's hier an dieser Stelle aus? Und wenn er seinen Job macht, dann kann ich mich nicht mehr drücken. Und das hilft mir letzten Endes, um dann wirklich frei und selbstbestimmt zu werden. Also es ist eine Unterstützung, ähnlich wie ein Sportler, der hat auch einen Trainer.
Ja.
Und der Sportler könnte auch allein laufen, das ist kein Problem. Aber mit dem Trainer ist er effizienter. Und genau darum geht's.
Gute Punkte. Jetzt haben wir von den unternehmerischen Finanzen gesprochen. Private Finanzen spielen dann natürlich auch eine Rolle.
Klar.
Sagt auch noch ein paar Worte dazu zu den privaten Finanzen. Ne?
Naja, gut, ich meine, bei den privaten Finanzen ist ähnlich wie jetzt bei den unternehmerischen Finanzen relativ simpel. Man bekommt ein Gehalt und von diesem Gehalt beginnt man am Anfang 10% auf die Seite zu legen und zwar am Monatsanfang, nicht am Monatsende. Am besten automatisiert mit einem Dauerauftrag, sodass ich gar nicht drüber nachdenke. Jedes Mal, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, von der Gehaltserhöhung lege ich dann also 50% Minimum, ich kann aber auch 70%, kommt zusätzlich da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise bei 3.000 Euro oder sowas bin, dann kommen 300 Euro jeden Monat beiseite. Wenn ich es dann um 1.000 Euro steigere, dann sind von den 1.000 Euro die Hälfte, also 50% kommen dazu. Dann bin ich, obwohl ich nur 33% gesteigert habe, von 3.000 auf 4.000 Euro, hat sich dieser Sparbetrag Umsatzbetrag von 300 auf 800%, also über 100% erhöht. Und damit wächst der Sparbetrag überproportional an. Und dieses Geld rühre ich nie wieder in meinem ganzen Leben an. Das dient wirklich nur dazu, so eine Art goldene Gans aufzubauen, wo eine Rendite rauskommt und die Zielstellung ist, irgendwann mal ein Vermögen zu haben, sodass ich unabhängig von jedem anderen Einkommen aus der Rendite dieses Vermögens mein Leben bestreiten kann. Mhm. In diesem Moment bin ich wirklich frei und das hat auch wieder eine Rückwirkung auf das Unternehmen selbst, weil ich dann natürlich auch in der Lage bin, freier unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ich bin nicht mehr der Sklave meines Unternehmens, weil ich ja weiß, ich könnte, mache ich natürlich nicht, aber ich könnte es jederzeit zuschließen, wenn ich keine Lust mehr habe und ich bin trotzdem zu 100% abgesichert. Diese Idee ist, glaube ich, extrem wichtig.
Okay, da habe ich dann auch eine ganz andere Ausstrahlung. Mhm, klar. Ich weiß, dass das einfach funktioniert. Das wirkt sich dann auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, Partner, wie auch immer, Geschäftspartner, wirkt sich das wirklich aus. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf die Gefühle. Braucht es einmal so ein Gefühlsmanagement während des Prozesses? Kann das der eine Kontrolleur machen oder was hast du da noch für Gedanken dazu? Ja. Weil sie einfach so eine wichtige Rolle spielen bei diesem Prozess, ob das jetzt klappt oder nicht klappt.
Ja, also es gibt natürlich regelmäßige Tools, die ich mit mir selbst machen kann, als eine Art von Training. Also zum Beispiel bei uns auf der Website gibt es einen sogenannten Selbstgesprächsnotizblock. Der dient eigentlich letzten Endes nur dazu, dass ich mir am Abend einmal Gedanken mache, hatte ich heute irgendwann mal im Unternehmen Angst, Unsicherheit oder sowas, weil das hält einen oftmals davon ab, eine vernünftige Strategie zu verfolgen. Und dann reflektiere ich geführt über diesen Selbstgesprächsnotizblocken in 5 Minuten einmal darüber und komme dann oft auf den Punkt, oh, da war wieder ein Glaubenssatz dahinter. Und dann kann ich natürlich den Glaubenssatz verändern. Und wenn ich das jeden Tag einmal mache, dann komme ich in eine Art Training rein und lerne nach und nach mit diesen Ängsten, Schamgefühlen bei Finanzen und all diesen Themen umzugehen. Und je besser ich das kann, desto einfacher fällt mir dann natürlich, das in der Praxis umzusetzen.
Okay, wunderbares Tool. Ja. Ich habe nur 2 Fragen so zum Schluss. Selbstbestimmung und Freiheit, wir haben es schon mal angeschlossen, wenn ich dementsprechend meine Finanzen geregelt habe, gibt es ein ganzes Lebensgefühl, eine ganz andere Lebensqualität. Ja. Jetzt sagst du, es bedeutet allerdings nicht Selbstbestimmung, dass der Unternehmer tun und lassen kann, was er will. Was bedeutet das dann wirklich?
Naja, Selbstbestimmung und Freiheit gibt es 3 Stufen meines Erachtens nach. Das erste ist schon dieses Tun und Lassen können, was ich will. Viele Unternehmer, die sind irgendwann mal in eine Situation reingeraten. Das Unternehmen ist gewachsen. Auf einmal sind ganz viele Mitarbeiter da. Jeder Mitarbeiter will was von einem. Die Bank will was von einem. Die Kunden wollen was von einem. Das heißt, man ist komplett eingezwängt in 1000 Ansprüche von irgendwelchen Leuten. Ja. Da muss ich mich natürlich draus befreien, um erstmal eine gewisse Grundfreiheit zu haben. Das heißt, dort aus einer Reihe von Verpflichtungen und Abhängigkeiten rauszukommen, ist das erste Ziel für Selbstbestimmung und Freiheit. Das ist so ähnlich wie der Jugendliche, der erstmal diese ganzen Regeln der Eltern irgendwie hinterfragt. Braucht auch erstmal eine Grundfreiheit, um sich selbst entfalten zu können. Und die erkämpft er sich einfach. Und das ist beim Unternehmer nicht anders. So, aber wenn ich das jetzt habe, was dann? Bin ich dann selbstbestimmt und frei? Und die Antwort ist, nee, nicht wirklich. Dann muss ich das Ganze erfüllen. Also Philosophen unterscheiden zwischen einer Freiheit von, also Freiheit von Zwängen, und einer Freiheit zu was. Das heißt, ich muss dann für irgendwas entscheiden. Und bei Selbstbestimmung, für mich ist eine wirkliche Selbstbestimmung dann, wenn ich für mich einen Lebensstil entwerf, was weiß ich, da gehört rein, okay, bestimmte Innovationen schaffen, Abenteuer, bestimmte Art und Weise mit Menschen umzugehen. Also wenn ich diesen Lebensstil für mich designt habe, dann heißt Selbstbestimmung, ich lebe diesen Lebensstil auch. Mhm. Ich erlebe die Gefühle hinter diesem Lebensstil regelmäßig. Das heißt, das ist sehr viel tiefer als einfach nur frei von irgendwelchen Zeugs zu sein, sondern Selbstbestimmung ist, ich lebe den Lebensstil, den ich haben will. Ich sag ja immer, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Ja, genau, ja. Das ist diese Form der Selbstbestimmung. Wobei, was das von einzelnen Unternehmer heißt, ist sicherlich unterschiedlich, ist klar. Ja. Aber erstmal als sozusagen Rahmen, die geilste Lebensform der Welt, würde ich sagen, absolut klar. Ja. Dann die dritte Ebene ist nochmal 1 obendrauf. Das ist die Idee, seinem Selbst eine Bestimmung zu geben. Also Selbstbestimmung. Das heißt, sich unter was Größeres Ganzes, eine größere Idee unterzuordnen und dieser Idee zum Erfolg zu verhelfen. Das ist nochmal eins obendrauf. Müssen aber die anderen beiden Sachen erstmal gegeben sein, sonst brauche ich über das Dritte gar nicht nachdenken.
Ja. Okay, wunderbar, Stefan. Wir haben eine Schlussfrage. Was möchtest du noch mitgeben, die es bisher das zugehört haben oder zugeschaut haben? Was hast du jetzt auf einen Schlusssatz?
Ich glaube, das ist der gleiche Satz, den wir am Anfang schon hatten. Wenn ich sowas angehen will und für mich sehe, okay, um freier und selbstbestimmter zu sein, muss ich meine Finanzen in Ordnung kriegen, sich selbst zu versprechen, dieses Thema anzugehen und dieses Thema zu lösen, also ein Commitment einzugehen und wirklich tiefes Commitment, nicht nach dem Motto, ja, ich probiere das mal aus, vielleicht klappt es, dann braucht man gar nicht anfangen, das wird nicht klappen, sondern sich zu versprechen, ich werde freier und selbstbestimmter Unternehmer und dazu ist halt notwendig, dass ich meine Finanzen auch in Ordnung kriege und von diesem Versprechen nicht mehr runterzugehen. Dieses Commitment ist der zentrale Schlüssel. Wie ich es dann hinkriege, praktisch, da finden sich unterschiedliche Wege, aber Commitment ist der Ausgangspunkt.
Wunderbar. Vielen Dank, Stefan, für die spannenden Antworten. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das war wieder eine weitere Episode des Story Power Podcast. Ich werde einen Artikel auch schreiben, einen Blogartikel, der ist zu finden unter www.storypower.ch/mehrrad03, also MERATH 03. Und ja, das war's für heute. Wir sehen und hören uns mal auf ein anderes Mal wieder. Und ich sage Ciao, Servus und auf Wiederlöge.
Ja, danke von meiner Seite auch. Tschüss und tschüss, Ludwig.
Ciao, Stefan.